MDR Kultur. Glaubenssachen.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen. Vom Glück des Reisens und der Heimkehr. Eine Sendung von Regula Fenske.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom und Feld.
Josef von Eichendorffs Liedtext aus dem frühen 19. Jahrhundert beschreibt das Reisen aus der Perspektive eines jungen Mannes, der fröhlich in die Welt hinauszieht und die Wunder der Natur genießt, unbeschwert von häuslichen Sorgen und Lasten. Auch von kilometerlangen Staus auf der Autobahn, verspäteten Zügen oder überbuchten Flügen weiß er nichts, vom CO2-Fußabdruck bei all dem ganz zu schweigen. Am Ende des Liedes und seiner Wanderung nimmt der Eichendorffsche Wandersmann die Erkenntnis mit, auch für dahin den lieben Gott nur walten zu lassen, der auch sein Sach aufs Best bestellt habe.
Als Sechsjähriger fuhr ich mit meinem Vater zum ersten Mal nach Jerusalem. Aus dem flachen Tel Aviv kommend, kamen mir die Hügel vor Jerusalem, in denen wilde Anemonen, Ranunkeln und Mohnblüten wie hohe Berge vor. Anlass für die Fahrt war der Schnee, der über Nacht dort gefallen war. Den wollte mein Vater mir zeigen. Wir verließen den Bahnhof, tappten durch den bereits schmelzenden Schnee und fuhren mit nassen Schuhen gleich wieder zurück. Der Zweck einer Reise ist, etwas Neues kennenzulernen, erklärte mir mein Vater. Auf Deutsch sagte er, Reisen bildet.
Eine Erinnerung von Eldad Stubetzki, als Kind deutscher Immigranten 1951 in Tel Aviv geboren. Erst durch die Migrationsdebatten, so Stubetzki, sei ihm klar geworden, dass er ein Kind von Flüchtlingen sei. Die Reise seiner Eltern von Deutschland nach Palästina im Jahr 1933, Stubetzki nennt sie eine Reise ins Unbekannte, war tatsächlich eine Flucht. Auch in der Bibel wird viel gereist, allerdings würden wir es auch hier oft anders nennen. Mit einer Ausweisung geht es los, bald schon folgen auch hier Flucht und Emigration. Es gibt Geschäftsreisende, Pilger, Heimkehrer, Aussteiger und Wanderprediger bis hin zum unermüdlich reisenden Influencer Paulus. Reisen haben Ziel und Zweck. Um Geld von einem Verwandten abzuholen, das dieser für ihn aufbewahrt hat, schickt der alte Tobit im nach ihm benannten Buch seinen Sohn Tobias aus und rät ihm, sich für die gefährliche Reise einen Gefährten zu suchen. Dass es sich bei seinem Reisebegleiter dann um keinen geringeren als den Erzengel Raphael handelt, ahnen weder Vater noch Sohn. Tobias aber, auch wenn seine Geschichte jedenfalls in der reformatorischen Tradition, nur in einer apokryphen Schrift des Alten Testaments nachzulesen ist, Tobias avanciert zum Patron nicht nur der Totengräber, sondern auch der Pilger und Reisenden. Übrigens begleitet ihn auf seiner Reise nicht nur ein Engel, sondern auch ein Hund.
Sie machten sich auf den Weg und der Hund lief hinter ihnen her.
Er liebe diese Geschichte, in der es von Dämonen und Gefahren nur so wimmelt, schreibt der Autor Thomas Ladon in einer Reflexion über Tobias. Für ihn ist dies die perfekte Reisegruppe. Ein Mensch, ein Engel und ein Hund. In Gesellschaft eines Engels und eines Hundes wäre er sicher nicht unter die Räuber gefallen, jener Mann, den Jesus in einem Gleichnis den beschwerlichen Weg von Jerusalem nach Jericho reisen lässt. Aber dann hätte es die schöne Erzählung vom barmherzigen Samariter nicht gegeben, im Neuen Testament bei Lukas nachzulesen. Es ist dies eine im Grunde schon sehr moderne Parabel. Es gibt reale Gefahren, es gibt Menschen, die keine Hilfe leisten, ob aus Gleichgültigkeit oder anderen ihnen wichtig erscheinenden Gründen, und es gibt unterwegs auch so etwas wie Zufall. Oder ist es Schicksal? Es gibt Unterstützung durch Fremde und Rettung in der Not. Reisende, so können wir aus vielen Geschichten lernen, brauchen Weggefährten, Ratgeber und Mentoren, auch auf der Lebensreise. Was ist wichtiger, fragt der große Panda im Cartoon von James Norbury den kleinen Drachen. Der Weg oder das Ziel? Die Antwort des kleinen Drachen lautet: die Weggefährten. Eine schöne Abwandlung der oft Konfuzius zugeschriebenen und längst sprichwörtlich gewordenen Lebensweisheit, der zufolge der Weg das Ziel sei, was auch schon der alte Goethe wusste.
Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen.
Freilich ahnte Goethe noch nichts von All-Inclusive-Reisen an den Ballermann. Bildungsreisen, Roadtrips in Literatur und Film, Traumreisen und die große Lebensreise. Welche Reise bringt uns näher zum eigentlichen Lebensziel? Und was hat es mit dem Schlagwort der Heldenreise auf sich, das einem in so unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder begegnet? Hatten wir nicht gedacht, das Zeitalter der Helden hinter uns gelassen zu haben? Der Begriff des Helden ist im Folgenden möglichst unbefangen zu verstehen, im Sinne von Held, Gestalterin des eigenen Lebens, Sein oder Werden. Das Konzept der Heldenreise geht zurück auf den amerikanischen Mythenforscher Joseph Campbell und seine 1949 erschienene Studie »Der Heros in 1000 Gestalten«. Darin analysierte Campbell Mythen, Märchen, Geschichten und Träume aus aller Welt und arbeitete von Sigmund Freud und insbesondere C.G. Jung inspiriert ein Kulturen und Zeiten überdauerndes Muster heraus, das er in Anlehnung an James Joyce Monomythos nannte und das später unter dem Begriff Heldenreise populär wurde.
Jeder, der sich auf eine Reise begibt, sei es nach innen oder nach außen, begibt sich auf eine Reise, die in den Mythen der Menschheit viele Male beschrieben wurde.
So äußerte sich Campbell selbst über sein Buch, das vom Time Magazine 2011 als eines der wichtigsten 100 Bücher englischer Sprache genannt wurde. Campbell verstand den Heldenzyklus als einen Zyklus von Aufbruch und Rückkehr, als grundlegende Erfahrung, die jeder Mensch machen müsse. Aus der Abhängigkeit des Kindes in eine Selbstverantwortung zu gelangen, erfordere einen Tod und eine Auferstehung.
Und das ist das Grundmotiv der Heldenreise, die Quelle des Lebens zu finden, die einen reiferen Zustand hervorbringt.
Joseph Campbell zufolge hat die Heldenreise obligatorisch drei Phasen: Aufbruch, Initiation und Rückkehr. Jede dieser Phasen kann wiederum aus rund 6 Etappen bestehen, wobei Abweichungen möglich sind. Populär wurde das Konzept, nachdem der Filmregisseur George Lucas in einer Schaffenskrise Campbell las und als Inspiration für ein stagnierendes Filmprojekt nutzte. Das Ergebnis: Star Wars. Als der Film 1977 erschien und ein Kassenschlager wurde, fühlten sich auch andere Drehbuchautoren und Skriptberater in Hollywood zur Lektüre von Campbells Werk animiert. In der Folge, ich verkürze ein bisschen, wurde das Konzept weiterentwickelt von Christopher Vogler. Seine 1998 erschienene Studie, deutscher Titel »Die Odyssee des Drehbuchschreibers«, ist zum Standardwerk von Autorinnen und Autoren geworden. Darin analysierte Vogler tausende Romane sowie Filme des 20. Jahrhunderts und erkannte in ihnen die Stationen von Campbells Heldenreise wieder, mitsamt dem archetypischen Personal. Da vernimmt jemand in der Komfortzone seiner gewohnten Welt den Ruf des Abenteuers, überwindet innere Widerstände, findet Mentoren, die zum Aufbruch ermutigen, und überschreitet sodann die Schwelle in Richtung Abenteuer und Veränderung. Es folgen Prüfungen aller Art, weitere Begegnungen mit Verbündeten und Feinden bis zum Vordringen in die tiefste Höhle, wo die entscheidende Prüfung absolviert, bildlich gesprochen, der Drache besiegt werden muss, bevor es eine Belohnung gibt und man sich schließlich auf den Rückweg machen kann. Wenn der Reisende zu guter Letzt nach einer Art Auferstehung und Reinigung in die Welt der Lebenden zurückkehren darf, muss er natürlich etwas mitbringen, ein lebensrettendes Elixier, den Schatz oder auch neu erworbenes Wissen. Andernfalls wäre der ganze Ausflug ja nutzlos gewesen. Nicht nur in Literatur und Film und nicht zu vergessen der Games-Industrie ist Voglers Werk quasi zur Bibel avanciert. Auch Marketingfachleute nutzen es für ihre Arbeit und TV-Moderatorinnen werden für ihre Interviewtätigkeit in der Struktur der Heldenreise geschult. Viele Leben lassen sich ja in diesem Muster erzählen, selbst das des Jesus von Nazareth. Da ist der frühe Ruf, den schon der Zwölfjährige im Tempel verspürt. Die Taufe durch Johannes, die Versuchungen des Teufels, die man auch als inneres Ringen und Überwinden innerer Widerstände verstehen kann, die vielen Prüfungen und Herausforderungen bis hin schließlich zur Passionsgeschichte, zu Gethsemane und Golgatha. Und am Ende die Überwindung der Ängste, des Bösen, gar des Todes. 12 Jahre alt ist auch der isländische, spätere Jesuitenpater Jón Sveinsson, genannt Nonni, als ihn am 31. Juli 1870 ein Ruf ereilt, der sein gesamtes Leben ändern soll. Seine Mutter ruft ihn vom Spielen zu sich und erzählt ihm von einem ungeheuerlichen Angebot. Ein französischer Graf will isländische Kinder zu sich nach Avignon holen und sie in Frankreich studieren lassen. Die Wahl sei auch auf ihn gefallen. Schon bald könne er, wenn er wolle, zunächst nach Dänemark reisen. Die kluge Mutter, seit dem Tod des Mannes auf sich allein gestellt, überlässt die Entscheidung ihrem Sohn. Nonni, so wird es der Autor später selbst in seinen Büchern berichten, steigt den Hügel hinter dem Wohnhaus der Familie hinauf und setzt sich auf einen Stein. Soll er Island verlassen, sich von den Geschwistern trennen, seine heißgeliebte Mutter nie wiedersehen? Wie wird es ihm in der Fremde ergehen? Bange Fragen, bis er sich im kindlichen Gebet zu einer Entscheidung durchringt. Erwachsene Leserinnen und Leser besticht neben den spannenden Abenteuern vor allem eines an Svenssons Büchern, die innere Freiheit der Kinder. Stets sind Nonni und sein jüngerer Bruder Manni, die bei einigen ihrer Unternehmungen gerade einmal 7 und 4 Jahre zählen, ganz bei sich. Die Welt ist groß und die Kinder sind zwar noch klein, aber groß genug, um sie auf eigene Faust zu erkunden. Und die Mutter lässt sie gewähren, mit Gottvertrauen ebenso wie im Vertrauen auf die kindliche Stärke, das kindliche Urteilsvermögen. Sein Glaube mag dem späteren Pater geholfen haben, dem Ruf des Abenteuers bereitwillig zu folgen, zumal er die Einladung des französischen Grafen als Gebetserhörung verstand. Ein Jahr lang hatte er in seinem kindlichen Abendgebet den lieben Gott darum gebeten, ihm zu helfen, in die weite Welt hinauszukommen. Er habe so ein Verlangen danach. Nicht jeder Held, jede Heldin lässt sich derart wagemutig auf den Ruf des Abenteuers ein. Wie Nonnis Beispiel aber zeigt, müssen die Weggefährten und Mentorinnen nicht unbedingt reale Personen sein. So wie der Ruf des Abenteuers durch eine innere Stimme erfolgen kann, durch eine Sehnsucht, die jemanden antreibt, genauso wie durch ein Ereignis, etwa eine Erkrankung, so können auch Mentorinnen und Mentoren, die uns auf der Reise begleiten, durchaus auch erfundene Personen sein, wie der Diplompädagoge und Professor für Entwicklungspsychologie und systemische Beratung an der Medical School Berlin Holger Lindemann betont. Lindemann arbeitet als Coach und Therapeut sowohl in Einzelsettings als auch zum Beispiel Online-Kursen mit dem Konzept der Heldenreise. Mithilfe dieser Struktur lassen sich dann Entwicklungsprozesse und Bildungsfortschritte bei Kindern begreifen, können Jugendliche bei der Berufsorientierung unterstützt, aber auch Erwachsene in der Wahrnehmung der eigenen Entwicklung geschult werden. Auch weibliche Versionen der sogenannten Heldenreise gibt es inzwischen, etwa von Kim Hudson, einer kanadischen Filmwissenschaftlerin mit Cinderella-Komplex, wie es im Klappentext ihres Buches »The Virgin's Promise« heißt. Hudson sieht den Kampf des männlichen Helden in der äußeren Welt, den des weiblichen Pendants hingegen, Virgin, Jungfrau genannt, im Überwinden der inneren Hemmnisse und Widerstände. Gemeinsam ist den Modellen von Christopher Vogler und Kim Hudson, dass es ihnen vorrangig um die Immanenz guter Geschichten zu tun ist und weniger um die Ebene der Transzendenz, die für Joseph Campbell ja die Essenz der Mythen aus aller Welt darstellte. Transzendenz nicht in Bezug auf eine bestimmte Religion, sondern in einem weiten spirituellen Sinn verstanden. Um dieses spirituelle Erwachen ging es auch dem 1931 in Detroit geborenen und 2010 in San Francisco gestorbenen amerikanischen Philosophen und Gestalttherapeuten Paul Rabelais. New Age inspiriert und vom Schauspiel herkommend, inszenierte er die Heldenreise in Form gestalttherapeutischer Gruppentherapien als Selbsterfahrungsprozess und innere Reise, als Abenteuer der kreativen Selbsterfahrung, gerade auch auf der transpersonalen Ebene von Drama und Ritual.
Die meisten Menschen machen Workshops, um ein Problem oder einen bestimmten Konflikt zu bearbeiten, aber das ist nicht das Hauptziel der Heldenreise.
Bei unserer eigenen Heilung, so Rabelais, sollten wir uns nicht nur auf uns selbst konzentrieren, sondern auf etwas, das über unser Ich hinausgeht. Diese Hingabe an etwas Größeres sei schließlich, laut Joseph Campbell, eine grundlegende Eigenschaft des Helden. Bei allem Sinn für die spirituelle Dimension blieb Paul Rabelais bei seiner Arbeit doch dem lebensweltlichen Hier und Jetzt verpflichtet, wenn er die Eigenverantwortung der Teilnehmenden am gestalttherapeutischen Ritual betonte, wobei er ein arabisches Sprichwort zitierte.
»Vertraue auf Gott«, aber binde dein Kamel fest.
Follow your bliss, folge deiner Glückseligkeit, so lautete Joseph Campbells Credo. Wichtig beim Hinausziehen in die Welt, wie auch im Konzept der Heldenreise, ist aber auch die Heimkehr, die Theodor Storm in seinem Lied »An die Freunde« so schön bedichtet hat.
Wieder einmal ausgeflogen, wieder einmal heimgekehrt. Fand ich doch die alten Freunde und die Herzen unversehrt.
Nicht jedem ist eine solche Heimkehr vergönnt. Die Eltern des eingangs zitierten Eldad Stubetzky hätten zwar nach Deutschland zurückkehren können, aber weder die alten Freunde noch die Herzen unversehrt vorgefunden. Zweimal war es immerhin Jon Sveinsson vergönnt, nach Island zurückzukehren, 1894 und 1930. Da nahm er als Gast der Regierung an der 1000-Jahr-Feier des isländischen Parlaments Alting in Þingvellir teil. Island war inzwischen auf dem Weg in die Unabhängigkeit, Sveinssons Lebensreise aber war noch nicht zu Ende. Als er im Herbst 1944 alt und krank in einer Kölner Klinik starb, wähnte er sich in der Kajüte eines Dampfers, mit dem er seine letzte große Reise antrat. Eine große Reise hatte auch der Kämmerer angetreten, von dem eine meiner liebsten Reisegeschichten aus der Bibel in der Apostelgeschichte erzählt. Oder stammt vielleicht nur ein Lieblingssatz daraus, den meine Mutter mir einst aufschrieb und der mich seit langem begleitet. Dieser Mann, ein hoher Beamter, Schatzmeister im Dienste der äthiopischen Königin, ist nach Jerusalem gereist, um dort zu beten. Auf der Rückreise liest er in seinem Wagen den Propheten Jesaja, scheint aber nicht wirklich zu verstehen, was er liest. Nach heutigen Begriffen stelle ich mir einen ausgebrannten Manager vor, der eine Leere in seinem Leben empfindet und etwas sucht, ohne zu wissen, was es denn sei. Lebensverändernd ist auch hier die Begegnung mit einem Mentor, Philippus, der auf ihn zukommt, eine Weile mit ihm reist und mit ihm über den Sinn des Lebens spricht, in den Worten Martin Luthers ihm das Evangelium predigt. Als sie an ein Wasser gelangen, erweist sich der Kämmerer als Mann der Tat. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse?
Als sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich.
Er zog aber seine Straße fröhlich. In gewisser Weise ist der Kämmerer am Ziel seiner Reise angelangt, auch wenn sie noch weitergehen mag.
Wem Gott will rechte Gunst erweisen, vom Glück des Reisens und der Heimkehr. Sie hörten eine Sendung von Regula Fenske, Neben der Autorin sprach Peter Bieringer. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Unglaublich, die wundersame Geschichte über die Himmelfahrt Marias.
NDR Kultur.